Seelenfutter Folge 98. Vom Tor ins Paradies und erloschener Glut. Gedichte von Annette von Droste-Hülshoff und Hermann Hesse.
Man sagt, dass Schlaf ein Schlimmer dir aus den Nadeln raucht. Ach, wacher war ich nimmer als rings von dir umhaucht.
Ja, was mag das für ein Hauch sein, der sie wach hält? Hallo und herzlich.
Was für Nadeln.
Und was für Nadeln wohl, genau. Ja, hallo zur neuen Seelenfutter-Folge. Wir haben ja richtige Schwergewichte diesmal mitgebracht mit der Hülshoff. Wie kann es anders sein in diesen Tagen? Und Hermann Hesse. Ja, das kann ja eigentlich nur gut werden, ne? Oder? Was meinst du? Ja,
würde ich sagen. Also klein kann ja.
Klein kann ja jeder. Ne? Genau.
Wir nehmen heute mal XXL.
Genau.
Ich freue mich sehr drauf. Und schön, dass ihr wieder dabei seid bei der 98. Folge. Wir stellen zwei Gedichte vor. Susanne Gasowski in Tatin in ihrem Büro. Friedemann Magor, ich bin in Husum in meinem Büro. Und wir haben die Übung jetzt schon ein paar Mal gemacht und es macht jedes Mal so Freude. Und ich bin auch immer ein bisschen aufgeregt und auf jeden Fall sehr neugierig, was so passiert. Denn diese beiden Gedichte, vielleicht sprechen die zueinander und wir stellen dann noch jeweils ein Bibelwort dazu und gucken, was das in uns so, was da so passiert.
Genau. Genau, das machen wir. Und das macht eine wahnsinnige Freude, muss ich sagen. Und in Zeiten diesen rettet es mir auch immer öfter mal die gute Laune. Also jedes Mal freue ich mich auf die Aufzeichnung und bin auch ganz gespannt. Und ja, diesmal fangen wir ja dann auch gleich groß an,
räusper,
oder?
Räusper. Ja, Annette von Droste-Hülshoff. Eine gute Idee.
Hm? Ja, ja. Und so naheliegend.
Das ist deine Leib- und Magendichterin.
Ich bin mit ihr ein bisschen groß geworden, das wisst ihr ja, das sage ich auch gar nicht mehr. Ich bin Droste-Fans, Punkt. Ja? Seitdem ich denken kann eigentlich. Warum, weiß ich gar nicht so genau. Muss man auch nicht wissen, wenn man Fan ist. Ja, ich weiß, dass du zum Beispiel, aber lassen wir das. Schalke liebst, ich liebe halt die Droste. Du liebst auch noch andere Sachen natürlich. Aber diesmal ist es natürlich auch tatsächlich.
Ja, das sind ja Verschränkungen.
Allerdings. Naja, und sie ist vor genau 225 Jahren ist sie geboren. Um es mal ganz genau zu sagen, am 12. Januar 1797, also vor, sagen wir mal, knapp 3 Wochen. Und 225 Jahren auf Schloss Hülshoff bei Münster. Das wissen wir alle, alter westfälischer Adel, streng katholisch, konservativ. Sie war natürlich sehr begabt, schon ganz früh, hat mit 6, 7 kaum hat sie den Griffel halten können, Gedichte geschrieben und ein bombastisches literarisches Werk hinterlassen, anders kann man das nicht sagen. Also die Judenbuche, dadurch wird wahrscheinlich jeder in unserer Generation und vielleicht auch noch danach durchgegangen sein müssen. Der gehört einfach zum Deutschkanon, glaube ich, fast aller Schulen. Und sie ist, das fand ich auch ganz spannend, die meistgelesenste Schriftstellerin des 19. Jahrhunderts. Das muss man einfach mal sagen. Sie hat konventionell gelebt, sie war unverheiratet, dazu kommen wir gleich noch. Und bis zu ihrem Tod mit knapp 50 mit Mutter und Schwester zusammen gelebt. Erst in Schloss Hülshoff und dann zum Schluss in Merseburg. Und mitgebracht habe ich von ihr ein Gedicht, das wahrscheinlich auch jede Schülerin und Schüler mal in der Hand gehabt hat. Taxuswand.
Nein.
Nee, kanntest du nicht?
Nein.
Okay, alles klar. Nehme ich sofort wieder zurück, diese Behauptung. Eines ihrer mit das bekannteste Gedicht von Hülshoff. Ich habe gedacht, wenn schon 225 Jahre.
Nee. Kann aber doch sein, bei euch in NRW wird das einfach noch ein bisschen mehr gehypt, oder?
Wahrscheinlich. Offensichtlich. Münster,
das
ja sicher,
ja, so
klar.
Ja. Und so eine Art Heimatdichterin da für dich.
So ist es. So, also die Taxuswand ist eines der bekannteren Gedichte.
Ich glaube übrigens, für diese Bemerkung kriege ich Ärger, weil ungefähr alle aus Schleswig-Holstein, die zuhören, sagen, wieso, das haben wir doch auch gelernt. Da habe ich aber gefehlt. Das war am Dienstag und da war ich krank. War wahrscheinlich wegen irgendeines Schalke.
Ja, also zumindest, also es ist ja auch wurscht, ob man es schon mal in der Schule hatte. Es ist auf alle Fälle ein ausgesprochen bekanntes und schönes Gedicht. Egal wo, ehrlich gesagt. Und ob man es jetzt in Münster lesen muss oder auch in Husum lesen kann. Ich mag es sehr. Es ist lang. Wir müssen uns also gleich mal ein bisschen zurücklehnen. Wann sie es geschrieben hat, genau, ist nicht so ganz klar. Ich habe an einigen Stellen gefunden, dass sie schon mit Anfang 20 geschrieben hat. Sicher ist nur, dass sie in diesem Gedicht ihre unglückliche Liebe zu Heinrich Straube verarbeitet, einem Göttinger Jurastudenten, den sie unbedingt heiraten wollte und der auch sie heiraten wollte. Die Familie war dagegen. Es entspann sich eine Intrige, ein Eklat, der nicht nur diese Liebe kostete, sondern Annette von Droste-Hülshoff auch ihren guten Ruf. Sie war damals danach aus dem adligen Heiratsmarkt, zumindest in Westfalen, verbannt und hat eben dann mit Mutter und Schwester bis zum Schluss alleine zusammengelebt. Und dieser Schmerz, diese Melancholie, diese Sehnsucht nach irgendetwas, was sie nie bekommen hat, den findet man ganz oft, der setzt so einen Grundton in ihrem Werk und ihrer Dichtung, finde ich. Und natürlich auch dann die Sehnsucht raus aus dieser Enge der biedermeierlichen Bürgerlichkeit, der sie sich aber nie selber entzogen hat, muss man sagen. Also sie ist immer ganz, ganz konventionell geblieben, zumindest in ihrer Art zu leben, nicht in ihrer Art zu denken. Da war sie frei, war nicht konfessionell gebunden, hat tatsächlich Briefwechsel gehabt, auch mit vielen Intellektuellen ihrer Zeit. Und so wird sie jetzt zumindest wahrgenommen, mit ihrem magischen Realismus ist sie so ein bisschen die Wegbereiterin der Moderne, so sieht man sie heute. Und wie schon gesagt, sie starb dann mit gerade einmal 50 auf der Burg Merseburg. Und das Gedicht Taxuswand über ihre Liebe zur Straube, das geht so. Ich stehe gern vor dir, du Fläche schwarz und Rauch, du schattiges Visier vor meines liebsten Brau. Gern mag ich vor dir stehen, wie vor grundiertem Tuch, und drüber gleiten sehen den bleichen Krönungszug. Als mein die Krone hier von Händen, die nun kalt, als man gesungen mir in Weisen, die nun alt, Vorhang am Heiligtume, mein Paradiesetor, dahinter alles Blume und alles Dorn davor. Denn jenseits weiß ich sie, die grüne Gartenbank, wo ich das Leben früh mit glühend Lippen trank, als mich mein Haar umwallte, noch golden wie ein Strahl, als noch mein Ruf erschallte, ein Hornstoß durch das Tal. Das zarte Efeureis so Liebe pflegte dort 6 Schritte, und ich weiß dann, dass es fort. So will ich immer schleichen, nur an dein dunkles Tuch, und 18 Jahre streichen aus meinem Lebensbuch. Du startest damals schon so düster treu wie heut. Du, unserer Liebe Thron und Wächter manche Zeit. Man sagt, dass Schlaf ein Schlimmer wie aus den Nadeln raucht. Ach, wacher war ich nimmer, als rings von dir umhaucht. Nun aber bin ich matt und möchte an deinem Saum vergleiten wie ein Blatt, geweht vom nächsten Baum. Du lockst mich wie ein Hafen, wo alle Stürme stumm. Oh, schlafen möchte ich, schlafen, bis meine Zeit herum.
Ja, das ist wunderbar. Das ist wunderbar. Es ist zwar ein langer Text, ja, aber ein so ruhiger, dem ich gut folgen kann, wo die Bilder mich mitnehmen. Du kennst dieses Gedicht dann auch schon ganz lange, wenn du sagst.
Ich kenne es schon relativ lange. Ich habe mir auch immer wieder mal Strophen herausgepickt. Es ist es hat keine aufregenden Höhen und Tiefen. Es ist wirklich eine Betrachtung. Ich sehe sie da stehen. Ich sehe sie. Und während sie dort steht, wirklich ganz still und ruhig, und diese Taxuswand, also diese Hexe, diese Taxushecke betrachtet, da kommen ihr die Bilder.
Hast du gerade Hexe?
Ja, ich habe Hexe gesagt, so ein Quatsch, ne? Genau, aber Taxushecke, aber wegen des X wahrscheinlich. Es war tatsächlich so.
Das X ist das stark X. Natürlich, ja. Aber ja.
Ja, ja, also, aber es hat schon was Magisches. Also das so. Genau, natürlich. Also das stimmt schon, ja. Sie steht davor und diese Hecke macht etwas mit ihr und sie erinnert das, was darin passiert ist oder dahinter oder davor passiert ist. Sie findet dann ja auch wunderbare Bilder. Ich stehe vor dir wie vor grundiertem Tuch. Also wie eine Leinwand im Prinzip, vor der Dinge ablaufen, ja, der bleiche Krönungszug, sie hört, als man gesungen mir in Weisen, die nun alt, also sie hört Lieder, also man hat das Gefühl, dass sie
das
wirklich,
Paradiestor.
Genau, man hat das Gefühl, sie hat, es läuft einfach ein Film ab, ja, während sie, sag ich jetzt mal, würde ich mal so heute sagen, während sie vor dieser Hecke steht, und dann hat sie eben auch wieder diese Gefühle, denn jenseits weiß ich sie, die grüne Gartenbank dahinter, wo ich das Leben früh mit glühend Lippen trank. Also das war der Moment, wo sie glücklich war und wo sie Liebe gespürt hat. Dieser Passus, als mich mein Haar umwallte, noch golden wie ein Strahl. Also dieses geöffnete Haar ist ganz oft ein Bild bei Annette von Droste-Hülshoff, das einfach diese Ungebundenheit zeigt, ja, wo sie Frau sein kann. Also normalerweise waren Frauen und gerade adlige Frauen im 19. Jahrhundert haben ihre Haare zu Knoten gesteckt, hochgesteckt. Das wallende Haar, das war, es war ja fast erregend, ja, in der damaligen Lassiv, Zeit.
Ne? Lassiv, ja, ja.
Genau, fast lassiv, genau. Und das ist ganz oft ein Bild bei ihr, das sie hat. Mhm.
Kannst du mir sagen, also mich wundert an diesem, vieles verwundert mich und fasziniert mich, aber eine Sache würde ich gerne ansprechen. Also wir haben da diese magischen Bilder, diese auch in den Worten poetische Betrachtung dieser Eibenhecke, Taxushecke. Und dann wird es konkret, da sind 6 Schritte und 18 Jahre und das ist so unpoetisch real.
Ja.
Oder ist es auch zahlenmystisch gemeint und irgendwie?
Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, dass das der Bruch ist, den sie dann auch haben will. Also sie will, das ist, ich glaube, so erkläre ich mir das auch. Das ist diese Strophe, das zarte Efeureis, so Liebe pflegte dort. 6 Schritte und ich weiß dann, dass es fort. Also sie entfernt sich ein bisschen. 6 Schritte, entweder geht sie zurück, ja, oder sie guckt auf die andere Seite. Also sozusagen dass diese 6 Schritte, glaube ich, würden sie hinter diese Leinwand führen. Und sie sagt selber, dann so will ich immer schleichen nur an dein dunkles Tuch. Ich möchte gar nicht mehr wissen, was dahinter ist, weil mir dann klar wäre, das, was ich da erfahren habe und was ich dort erspürt habe, das ist nicht mehr da und das wird auch nie wieder kommen. Und 18 Jahre streichen aus meinem Lebensbuch. Das finde ich auch, das sind die beiden Zeilen, mit denen ich auch tatsächlich am wenigsten anfangen kann. Ich habe versucht zu ergründen, wann hat sie das geschrieben. Wenn sie es wirklich früh geschrieben hat, dann ist es möglicherweise etwas, was sie dann schon antizipiert. Wenn sie es wirklich veröffentlicht worden ist, es in einem Brief von ihr 1842, da hat sie es in einem Brief geschrieben. Da war sie dann eben auch schon sozusagen Mitte 40. Dann würde das auch wieder passen. Dann würde sie sich zurückwünschen an dieses dunkle Tuch und einfach sozusagen nochmal davor stehen wie mit 20. Aber ich weiß es nicht. Oder wir werden es wahrscheinlich nicht erfahren.
Auf jeden Fall.
Ja.
wir kriegen es heute nicht raus. Aber auf jeden Fall kippt an dieser Stelle dieses Gedicht. Würdest du es eine Ballade nennen eigentlich? Ist es?
Nein, das würde ich nicht machen. Nee. Nein, es ist ein Gedicht.
Nee, das also da kippt dieses Gedicht, da muss etwas gestrichen werden aus dem Lebensbuch, also eine große Dissens aufgebaut werden und es wird immer dunkler und müder zum Schluss. Ja. Möchte sie schlafen, bis meine Zeit herum ist. Also das... er bekommt immer mehr resignativen Ton.
Genau, ist ernüchternd.
Den ich am Anfang überhaupt nicht, also das ist auch eine Faszination. Also es ist irgendwie ein nicht so ganz greifen können, aber dem das nochmal abtasten und abspüren. Und da gehe ich eigentlich ganz neugierig mit, aber zum Schluss wird es ganz schwer.
Ja. Ja, ja, da wird einfach, sie ist ernüchtert, ja, und sie ist traurig und sie weiß, was sie verloren hat und dass sie das so nie wieder halten wird und nie wieder haben wird. Ich finde das auch. Ich bin am Anfang auch ganz mitgerissen und kann mir so richtig vorstellen, wie sie dann nochmal eintaucht in dieses Gefühl und dann kommt die Ernüchterung und der Blick auf das Hier und Jetzt und sie weiß, tja. Schlafen möchte ich, wo alle Stürme stumm, und schlafen möchte ich schlafen, bis meine Zeit darum. Also sie weiß, sie wird dieses Gefühl auch nicht mehr bekommen. Sehr melancholisch zum Schluss, finde ich auch.
Wir haben ja eine ganze Reihe von Folgen mal betitelt, wir müssen über Liebe reden. Und das ist auch ein Liebesgedicht, aber so eine ganz andere Art, nämlich einer Liebe, die nicht mehr ist und der sie hinterher schaut, wehmütig, traurig. Es handelt von der Liebe, aber von einer, die nicht mehr das Herz wärmt.
Aber die sie trotzdem noch beschäftigt. Das muss man sagen. Deswegen ist sie so ernüchtert und so traurig. Genau, es ist eine Liebe, die sie nicht mehr hat, aber die sie möglicherweise immer noch empfindet, die sie aber nicht mehr lebt oder leben kann. Und das ist, es ist ein... Es ist sie hat Liebeskummer in diesem Gedicht, würde ich sagen. Es ist ein kleines Liebeskummergedicht. Also nicht dieser stechende Schmerz sofort, sondern dieses Gefühl, ach, das habe ich immer noch und ich sehne mich eigentlich ein wenig danach, aber ich weiß, dass es nicht nochmal kommen wird.
Eine Leere, die sich nicht füllen.
Eine Leere, die sich
lässt
nicht
füllen. Und die keine Hoffnung in sich trägt. Und da ist, ich habe jetzt gesagt, die ersten Strophen sind eigentlich so betrachtend, aber das stimmt dann auch nicht. Also die Bilder geben es schon vor, sie sind nur noch nicht, also sie haben mich nicht emotional so gefasst, aber sie spricht eben von dem Paradiesestor. Dahinter alles Blume und alles Dorn davor. Und dieses Vor und dahinter finde ich super interessant. Also das ist nicht neutral betrachtet, sondern es ist betrachtet aus dem Bereich, der außerhalb des Paradieses ist.
Genau, also ganz genau.
Und hinter dem Tor ist der Garten Eden, ist Blume und Leben und Ewigkeit und alles. Und hier, wo ich stehe und drauf schaue, ist alles Dorn. Das ist der Bereich, in dem Adam und Eva hineinvertrieben wurden.
Genau, diese Hecke, also sie nennt es ja auch Taxuswand. Also diese Wand ist wirklich die Trennung zwischen diesen beiden Bereichen. Und also eine Hecke ist ja, wie wir wissen, anders als eine Wand, durchaus etwas, wo man vielleicht mal durchspähen oder durchgehen könnte. Und das, sie betrachtet es aber eher sozusagen als Fläche, hinter der sie sich oder an der sie sich diese Bilder denkt. Aber dann in der Strophe, wo wir vorhin etwas stehen geblieben sind, sechs Schritte und ich weiß dann, dass es fort. Also es ist nicht, es sind zwei Lebensbereiche. Ja, durch durch diese Wand könnte sie hindurchgehen, vielleicht, eventuell.
Aber es geht nicht.
Aber sie geht
es
nicht.
Es ist unerreichbar.
Es ist unerreichbar. Es ist auch nicht mehr möglich. Genau, es ist die Vertreibung aus dem Paradies. Deswegen ist dieses Paradiesbild auch so schön. Sie ist vertrieben. So, das ist so, und da kann sie auch nicht mehr zurück. Dahinter mag das immer noch sein, zumindest in ihrer Vorstellung, aber sie wird es so nicht mehr erreichen. Und daher dann auch diese Melancholie, die sie dann verspürt.
Ja. Dessen wird sie immer sich gewiss,
genau,
immer klarer.
Im Laufe des Gedichtes, ja.
Des Textes, und umso trauriger und müder wird sie. Also das ist Seelenfutter. Wir machen ja immer heitere und aufbauende Lyrik hier, aber an dieser Stelle trifft es einfach schon.
Ja, aber da auch
ein Traum. Eine Herzkammer von Lebenserfahrung, dass etwas verloren ist und nicht mehr erreichbar ist. Eine große Hoffnung, eine Liebe, ein Reiz, eine Sehnsucht. Und der Zug ist einfach weg.
Und du hast uns dazu ein Bibelwort gestellt.
Das ist richtig, und ich habe mich eigentlich selbst ja schon gespoilert eben, dass als ich sagte, sage ich manchmal, Friedemann, halt doch mal die Klappe. Aus der Schöpfungsgeschichte, 1. Mose 3, also ich habe das Bibelwort genommen, das die Grundlage ist für diese Zeilen aus der 2. Strophe. Da wies Gott, der Herr, ihn, den Adam, aus dem Garten Eden, dass er die Erde bebaue, von der er genommen war. Er trieb den Menschen hinaus und ließ lagern vor dem Garten Eden die Cherubim. Das sind diese großen Engel mit flammenden Schwertern, die aufpassen, dass da niemand zurückkommt. Mhm. Und dieses biblische Bild ist eben wunderbar hineingewachsen in dieses Gedicht.
Ja, das passt wunderbar, finde ich auch.
Und mach nochmal dies deutlich, also welche Schärfe in dem Bild liegt, vom Paradiestore, dahinter alles Blume und alles Dorn davor. Hier wird nicht beschrieben, sondern hier wird die Verstreckung eines Schuldurteils erfahren. So, das ist schon existenzieller Hammer.
Ja. Ja, und so wird sie das auch so wird sie das auch gespürt haben. Mhm. Dann lese ich uns noch einmal die Taxuswand dazu. Ich stehe gern vor dir, du Fläche schwarz und rau, du schartiges Visier vor meines liebsten Brau. Gern mag ich vor dir stehen, wie vor grundiertem Tuch, und drüber gleiten sehen den bleichen Krönungszug. Als mein die Krone hier von Händen, die nun kalt, als man gesungen mir in Weisen, die nun alt. Vorhang am Heiligtume, mein Paradiesestor, dahinter alles Blume und alles Dorn davor. Denn jenseits weiß ich sie, die grüne Gartenbank, wo ich das Leben früh mit glühenden Lippen trank, als mich mein Haar umwallte, noch golden wie ein Strahl, als noch mein Ruf erschallte, ein Hornstoß durch das Tal. Das zarte Efeureis, so Liebe pflegte dort, 6 Schritte und ich weiß dann, dass es fort. So will ich immer schleichen, nur an dein dunkles Tuch, und 18 Jahre streichen aus meinem Lebensbuch. Du startest damals schon so düster treu wie heut. Du, unserer Liebe Thron und Wächter, manche Zeit. Man sagt, dass Schlaf ein Schlimmer dir aus den Nadeln raucht. Ach, wacher war ich nimmer, als rings von dir umhaucht. Nun aber bin ich matt und möcht an deinem Saum vergleiten wie ein Blatt, geweht vom nächsten Baum. Du lockst mich wie ein Hafen, wo alle Stürme stumm. O, schlafen möchte ich, schlafen, bis meine Zeit herum. Ja.
Die Droste.
Die Droste. Ja, ja.
Sogar eine Briefmarke haben wir jetzt von ihr. Das ist schön, dass du uns zu diesem Ja, und es wird ihrer gedacht in diesen Tagen. Und es ist gut, dass wir da jetzt beim Seelenfutter auch nicht am Rand stehen, ne?
Sondern nein, das geht ja auch gar nicht, weil also das war mir schon klar, dass ich die Droste irgendwann bringen würde. Ja.
Ja, klar. Hast du ja auch schon mal.
Genau, also das ein oder andere Mal, die ein oder andere, wenn ich erinnere. Genau. Und dann hast du uns ein Gedicht dazu gestellt. Und ich muss sagen, danach, das sage ich jetzt dir auch mal ganz klar, ich habe das gelesen, tatsächlich so am Abend, habe danach meinen Computer und ausgemacht, mein Licht ausgemacht und bin so ein bisschen betröppelt schlafen gegangen. Ich habe gedacht, okay, ja, passt wunderbar, aber macht auch, nimmt den Ton jetzt auch nicht unbedingt weg bei diesem Gedicht.
Nee, also wir bleiben in dieser Tonlage, in der Grundfärbung von Abschiedlichem und von so einer Liebe nach Sehnen, die nicht mehr zu fühlen und zu greifen ist. Jetzt hier bei Hermann Hesse und war bei dem Gedicht, das du gebracht hast, waren die Hände kalt, so sind jetzt die Hände welk. Na bravo, Hermann genau. Hesse. 1877 geboren in Calw, 1962 in der Schweiz gestorben. Der Literaturnobelpreisträger, der erste, den wir im Seelenfutter hatten, 1946 ausgezeichnet. Und das will was heißen, ein deutsch-schweizer Dichter, der im Jahr nach Ende des Zweiten Weltkriegs den Literaturnobelpreis bekommt für ein wirklich grandioses Oeuvre. Er hat die großen Romane geschrieben, aber eben auch eine fantastische Lyrik. Dazu auch noch gemalt. Der konnte es, ist als ganz aufgeweckter Knabe in diese Welt marschiert mit ganz viel kreativem Potenzial und dann, als es so ums Beruf finden ging, war das alles ein bisschen kompliziert. Du erinnerst dich, also er hat eine Buchhändlerlehre angefangen und nach 3 Tagen ist er weggelaufen, konnte er nicht. Ist dann Mechaniker geworden, hat eine Lehre gemacht in Calw, immerhin in einem Werk für Turmuhren. Das hat ja doch was bisschen Metaphysisches und sozusagen über das Normale hinaus Leuchtende, ne? Mechaniker für Turmuhren. Aber das war dann auch nichts für ihn. Und dann hat er doch noch die Buchhändlerlehre wieder aufgegriffen und in Tübingen und in Basel gearbeitet. Und dann hatte er ein bisschen Taler zusammen, dass er eine erste Italienreise machen konnte. Und lernt dann 1903 seine Mia kennen, Maria Bernoulli, eine Fotografin. Das muss auch eine tolle, beeindruckte Frau gewesen sein. Freiberufliche Fotografin 1903 gab es jetzt auch nicht wie Sand am Meer. Die Ehe hat nach einigen Jahren gekriselt und nach 20 Jahren wurde sie geschieden. Danach war Hesse noch 2-mal verheiratet und es gibt viel über ihn zu erzählen, machen wir jetzt nicht. Diese erste Strecke wollte ich gerne erzählen, denn Hochzeit 1903 und im Jahr 1904 kommt das Gedicht auf Papier, das ich jetzt hier lesen werde. Das finde ich schon eine interessante Konstellation, müssen wir gleich nochmal rüber sprechen. Hermann Hesse ist 27 Jahre alt und schreibt das Gedicht, das heißt Sommers Ende. Und das habe ich jetzt nicht im völligen Wahn gewählt, weil von Sommer hier nun irgendwie rechts und links nichts ist, Susanne.
Ach, das ist mir doch gar nicht aufgefallen.
Der Junge hat sich im Kalender total vertan, sondern da geht es um eine poetische Deutung eines Lebenssommers, der einfach zu Ende gelaufen ist. Das geht so. Gleichtönig, leis und klagend rinnt den lauen Abend lang der Regen, hinweinend wie ein müdes Kind, der nahen Mitternacht entgegen. Der Sommer, seiner feste müd, hält seinen Kranz in welken Händen und wirft ihn weg, er ist verblüht. Und neigt sich bang und will verenden. Auch unsere Liebe war ein Kranz, auflodernd heißer Sommerfeste. Nun löst sich sacht der letzte Tanz. Der Regen stürzt, es fliehen die Gäste. Und eh wir der verwelkenden Pracht und der erloschenen Glut uns schämen, lass uns in dieser ernsten Nacht von unserer Liebe Abschied nehmen. Sommersende, Hermann Hesse.
Tja, das hat's in sich, oder? Also das ist ein wunderbares Bild. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht, aber die letzte Strophe, wow. Also da bin ich sofort hängen geblieben, oder? Hm. Also das fand ich schon, wie ging's dir?
Ja, das ist...
Und eh wir der verwelkten Pracht und der erloschenen Glut uns schämen. Wow.
Ja.
Wow.
Ja, also das Eingeständnis, dass dieser Kranz, dieser Sommerkranz nicht mehr zu retten ist, aber ehe wir das jetzt noch kaputt machen oder uns damit beschädigen, dann so ein ernster, klarer Entschluss. Jetzt ist gut.
Jetzt ist gut. Toll.
Ja, also, das ist man kann sagen, auf den Punkt gebracht, ne? Also
ja, absolut.
Ein großes Gefühl, eine große Bewegung und da sagt jemand, und jetzt, komm, jetzt ist es.
Jetzt ist gut. Mhm. Und jetzt ist es auch gut. Ja, faszinierend. Also ich finde, das ist fast ein Zwiegespräch, finde ich, diese beiden Gedichte. Also nicht, dass sie wirklich miteinander jetzt, aber sie, die dem Ganzen noch ein wenig nachtrauert. Und er, also Hermann Hesse, der sagt, so jetzt ist, dann lass es uns jetzt auch mit Würde machen und schon losgelassen hat. Das finde ich schon sehr, sehr spannend. Mhm. Also die beiden, hast ein wunderbares Gedicht dazu gesetzt, finde ich, zu diesem Taxiswandgefühl.
Ja, es ist, ich glaube, es nimmt diese Schwingung wirklich auf in der ganz eigenen Sprache, in der ganz eigenen Form. Die erste Hälfte ist ja, entwickelt ja erstmal ein Bild, das dann zu einer Metapher wird für etwas anderes. Aber dieses ist schon so schön, wie dieser Spätsommerregen, wie dieses die Höhe des Jahres so gehen sehen beschrieben wird. Und das wird dann plötzlich ganz persönlich. Auch unsere Liebe war ein Kranz. Also er nimmt sich das wirklich mit zwei Händen und macht es zum Bild seines Lebens. Mhm. Beziehungsweise
Zweierleben oder der Liebe zweier Menschen.
Ja.
Ja, ganz, ganz, ganz schön finde ich das dazu. Also wie gesagt, das ist der Ton aufgegriffen und dann nochmal aus seiner Sicht so... Ja, er macht es ja, also im Gegensatz zu Droste, die ja so hängt daran, ist er ja sozusagen Akteur. Ja, er ist derjenige, der sagt, gut, ich nehme das jetzt in die Hand und wir machen das jetzt, oder ich mache das jetzt.
Und er legt es weg,
er will das
schließt
so. Genau,
ab.
Er ist kein Opfer. Genau, er ist kein Opfer, sondern er ist schon Regisseur des Ganzen.
Und von daher hat es eben dann auch eine Würde und eine Schönheit in der Traurigkeit.
Absolut.
Gibt's.
Absolut.
Und kein Zerfließen, kein Vergehen, sondern ein sehr bewusstes Nehmen und Ablehnen.
Und so hat er auch die Form gewählt. Also beide Gedichte sind ja auch, sagen wir mal, formell doch sehr konventionell in Anführungszeichen. Ja, da stimmt das Reimschema. Das sind in seinem Fall sind es die vier Strophen, die es dann auch braucht und vier Verse jeweils pro Strophe und dann dieser Kreuz, also ganz ein ganz solides Gedicht, mit einem wunderbaren Bild, das dann sozusagen in uns ein Gefühl näher bringt eines Menschen, der ist ja keine schöne Aufgabe, ja, so etwas zu machen. Und das ist in sich stimmig und würdevoll bis zum Schluss. Mhm. Sehr schön.
Ich vermute, also ich weiß zu wenig aus dem biografischen Details, aber weil dieses Gedicht geschrieben ist ein Jahr nach der Eheschließung mit seiner Mia, mit seiner ersten Frau, dass er einer Liebe davor hinterher schaut. Mhm. Also dass ein Bilanztext ist für etwas, was davor abgeschlossen war, damit dann ein neues Gefühl Platz bekommt oder ein neues Kapitel sich aufschlägt, dafür wird dieses zugeklappt.
Wunderbar.
Ist meine Vermutung.
Ja, wahrscheinlich also durchaus möglich, ja. Aber es ist natürlich ganz universell, also muss man einfach sagen, das ist ein Gefühl, das jeder kennt oder jeder natürlich, genau diese Situation schon mal erlebt. Schön.
Welches Bibelwort hast du denn dazu gelesen?
Ja, ich hab versucht, etwas zu finden, was ein wenig tröstet, und bin bei Psalm 94 hängen geblieben und da dem Vers 19, den ich eigentlich ganz schön finde. Ich habe mich natürlich in die andere Seite etwas versetzt ich stelle mir dieses Bild vor, ja, auf diesem Tanzfest im Sommer, dann zum Schluss alle Gäste fliehen, der Regen rinnt und er nimmt beide Hände und schaut sie an und sagt dann diese letzte Strophe: Lass uns in dieser ernsten Nacht von unserer Liebe Abschied nehmen. Und da habe ich dann den Vers 19 dazu gesetzt: Ich hatte viel Bekümmernis in meinem Herzen, aber deine Tröstungen erquicken meine Seele. So ein bisschen diese, also die sozusagen der Adressat dieser Zeilen oder die Adressatin wird jetzt nicht gerade glücklich gewesen sein, und das ist so ein bisschen die Hoffnung, Tröstung erquicken meine Seele. Also es gibt, du findest Trost, auch wenn es vielleicht in dem Moment gar nicht unvorstellbar scheint.
Ja, aber ich finde, das passt, weil dieses bewusste Abschließen auch etwas ermöglicht.
Genau, es ist eine Chance. Ja, es bietet eine Chance.
Also in dem Moment wird ein Platz frei, während bei Trostehülsow der Schmerz eigentlich so bleibend ist, dass es sein könnte, dass da nichts Neues werden können.
Ja.
Könnte.
Genau.
Oder?
Ja, absolut. Genau, definitiv. Also da ist, genau, in dem Herz ist dieser Schmerz eingeschlossen, und hier gibt's die Möglichkeit zu einem Neuanfang. Ja. Mhm. Und das ist, also das ist da schon impliziert ein wenig in diesem Abschied. Ja. Und ja, das finde ich auch.
Ja. Ich lese uns noch einmal Sommersende von Hermann Hesse, klingend Anfang Februar 22. Gleichtönig, leis und klagend rinnt den lauen Abend lang der Regen, hinweinend wie ein müdes Kind der nahen Mitternacht entgegen. Der Sommer, seiner feste Müd, hält seinen Kranz in welken Händen und wirft ihn weg, er ist verblüht, und neigt sich bang und will verenden. Auch unsere Liebe war ein Kranz auflodernd heißer Sommerfeste. Nun löst sich sacht der letzte Tanz. Der Regen stürzt, es fliehen die Gäste. Und ehe wir der verwelkten Pracht und der erloschenen Glut uns schämen, lass uns in dieser ernsten Nacht von unserer Liebe Abschied nehmen.
Wow, ja, schön.
Hermann Hesse.
Hesse.
War schon guter, ne?
War richtig gut.
Mann.
Ja, wir müssen über Liebe reden, Folge. Weiß der Geier, wie viel wir davon schon hatten. Und diesmal wirklich mit einem etwas traurigen Grundton, aber muss ja auch mal sein.
Schön. Ja, gehört dazu, ist Leben und ist Leben, wie es sich verändert und dann auch weitergeht. Und das in unserer 89. Folge vom Tor ins Paradies und erloschene Glut.
Genau, nicht 89, sondern 98. Folge. Es kommt die 99.
Mach keinen Quatsch. Sind wir schon bei 98?
Ja, du hast recht. Und also es ist nicht zu fassen. Ich freue mich aber schon sehr auf nächste Woche. Und wenn es euch gefallen hat, wir freuen uns auf eure Zuschriften unter seelenfutter@kirche-huse.de. Freuen wir uns sehr, 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 wenn ihr uns schreibt. Wir lesen alles. Jedes Mal. Auch wenn es euch nicht gefallen hat. Bis dann, macht's gut. Tschüss.